So, jetzt sind wir beim Thema. Wir reden wieder über Gaben und Aufgaben, die sich daraus ergeben. Und heute Abend wollen wir, Markus hat es schon angekündigt, ein paar Gaben genauer anschauen. Ich mache noch einen Mini-Vorspann, bevor wir zu den einzelnen Gaben kommen, den ich für ziemlich wichtig halte. Also der Heilige Geist ist am Werk. Und im Grunde genommen kann man sagen, er wirkt in zwei Linien, die sich gegenseitig natürlich beeinflussen und ergänzen. Auf der einen Seite, ich habe hier wie zwei kleine Überschriften mal geschrieben, ja? Auf der einen Seite sind es die Gaben, die Gott gibt, mit denen ein Mensch arbeiten kann, anderen dienen kann. Und auf der anderen Seite lesen wir von der Frucht des Heiligen Geistes, also der Geist Gottes, der innewohnt, der in einem Menschen ist, beeinflusst ihn selbst. Also die linke Spur, ja, die Gaben beeinflussen das, was ein Mensch tut. Die rechte Linie beeinflusst, was er selbst ist, wie er ist, sein Charakter, sein Wesen. Ja, Liebe, Freude, Friede und so. Der ganze Katalog ist aufgezählt. Und links die Gaben, ich habe einfach mal so ein paar erste Begriffe hergeschrieben. Ja, Wort der Weisheit hatten wir gestern Abend. Barmherzigkeit, Weissagung. Ja, also das eine zielt auf den Dienst, das andere auf den Charakter. Also auf das Wesen, auf den Menschen, der dient. Und dass das zusammenhängt, das ist ja irgendwie ziemlich logisch. Und wir haben einen Brief im Neuen Testament, den ersten Brief an die Korinther, wo das irgendwie auffällig auseinanderklaffte. Die waren in der linken Spur ziemlich reich. Da hatten die alle möglichen Fähigkeiten in ihrer Mitte. Auf der rechten Seite, da waren sie irgendwie noch ein bisschen unfertig. Also gab es noch viel Entwicklungsbedarf. Und da kann man also beobachten, was das für Verwerfungen mit sich bringt. Und das heißt auf jeden Fall, dass der Mensch, der Heilige Geist, der Menschen dazu bringen will, dass sie anderen Menschen dienen, dass sie im Reich Gottes tätig sind, der gleiche Geist hat auch vor, Menschen direkt zu beeinflussen, sie zu verändern, zu heiligen, dass das, was sie tun, auch zu dem passt, was sie selbst sind. Denn das merken wir ja auch, wenn jemand irgendwo Verantwortung etwa wahrnimmt, von dem jeder weiß, also das, was er anderen empfiehlt, tut er selbst nicht. Das macht ihn ganz schnell sehr unglaubwürdig. Und deshalb ist dieser Zusammenhang zwischen dem, was jemand als in seinem Wesen selbst ist und dem, was er tut, das muss irgendwie stimmig sein. Und ich hatte das schon gelegentlich mal erwähnt, auch, dass wir also dieses Unterwegsprogramm in der Bibelschule haben. Und wir haben das in den letzten Jahren gemerkt, so vor 4, 5 Jahren, dass wir den Eindruck hatten, wir füllen viel Lehre und Theologie in Menschen ein, die in ihrer Persönlichkeit so unfertig sind und so entwicklungsbedürftig, dass also dieses Konzept entstanden ist, das wir heute haben, dieser Unterwegskurs, wo wir in 10 Monaten nicht viel mehr Unterricht machen, wie früher in 100 Tagen, aber viel mehr Wert legen darauf, dass Menschen als Persönlichkeiten reifen, dass das, was sie hören, dass sie das auch lernen zu tun. Das erscheint uns als ein ganz wichtiger Gleichklang, der unverzichtbar ist. Und das hängt beides mit Gottes Geist zusammen, der an beiden Stellen wirken will. So, das einfach nochmal so ein bisschen als Hintergrund, ja, also, dass niemand den Gedanken hat, es kommt nur darauf an, etwa, dass Gaben entfaltet, verstanden und betätigt werden. Es kommt auch darauf an, dass der Gabenträger als Mensch eine Schule durchläuft, die ihn reifer macht. So, jetzt geht es also wirklich richtig zur Sache und wir werden Schritt für Schritt einzelne Stationen durchgehen. Und ich habe das also mal schon so gemacht, ich habe jetzt diese Folie nicht mehr da, die wir gestern Abend mal hatten. Ich hatte also gestern Abend mal so sortiert für die, die nicht da waren, haben also die ganzen Gabenkataloge gelesen und einfach mal so ein paar Gruppen gebildet, weil es bestimmte Gaben gibt, die irgendwie in eine Kategorie passen. Ich habe also 4 gemacht. Das ist keinesfalls die einzige Art und Weise, wie man Gaben ein bisschen ordnen kann. Es gibt da auch noch andere Möglichkeiten. Aber ich bin einfach mal diesen Weg gegangen. So, und wir fangen mal an oben, das Wort der Weisheit. Also wir hatten aus dem 1. Korintherbrief im Kapitel 12 gelesen, da ist also einer der großen Gabenkataloge und der zweite, also der zweite große Katalog, ist im Römerbrief Kapitel 12 und aus diesen beiden Listen kommen also die Begriffe, mit denen wir jetzt in den nächsten Minuten arbeiten wollen. Und das ist hier der erste Wort der Weisheit. Gott gibt das Wort der Weisheit. Ich habe hier geschrieben, manchmal lese ich vielleicht auch gleich einen Satz und kommentiere ihn dann noch ein bisschen. Die Fähigkeit, mit einem von Gott erleuchteten Verstand zu sprechen. Probleme lösen, Rat geben, den Glauben verteidigen, Bedrohung abwenden. Es geht hier um eine Weisheit, die nicht unbedingt der Natur des Menschen entspricht. Die kann sie vielleicht gebrauchen und mitverwenden. Aber es ist durchaus eine Gabe, die von Gott kommt. Und sie ist für manche Situationen unverzichtbar, gerade auch für die Führung einer Gemeinde. Ich will einfach mal ein kleines Beispiel aus unserer Gemeinde erzählen. Ein Mann, ich kann auch den Namen sagen, er hieß Walter Hertel. Der war viele Jahre mit in der Brüderstunde, Jahrzehnte. Aber war nie der Mann, der gut predigen konnte. Das war einfach nicht so seine Gabe. Aber immer, wenn es schwierige Gespräche gab und es wurde nach einem Namen gesucht, ist jedem als erstes eingefallen, da sollte man noch weiterhin gehen. Und üblicherweise kam er erfolgreich zurück. Und selbst als er ist dann also sehr plötzlich und nach meinem Empfinden auch ein bisschen zu früh gestorben. Noch jahrelang haben wir gesagt, wenn wir Walter noch hätten, wüssten wir, wir ihn verschicken. Und also er war nicht der Redner, er war irgendwo mittendrin, das war ein wichtiger Mann, aber seine größte Stärke, wenn ich also an dieses Wort der Weisheit denke, fällt mir immer Walter ein. Weil das bei ihm so offenbar war. Und selbst wenn wir zusammen waren im Brüderkreis und es war nicht alles ganz harmonisch, da hat den ganzen Abend nichts gesagt. Aber dann hat er halt gesagt, also ihr lieben Brüder, wenn ich mir das so anhöre, dann sind die Positionen im Raum. Und ich meine, wir könnten das so und so machen. Üblicherweise hat er recht. Also, ich glaube, das ist dieses Wort der Weisheit. Wo wir auch im Neuen Testament schöne Beispiele finden, ist zum Beispiel Stephanus, ein Diakon. Ja, das war gar nicht der, kein Apostel. Aber wird dann erzählt, Apostelgeschichte 7 und dann die Predigt, dass sie sozusagen von der Weisheit, mit der er sprach, so erdrückt worden, dass sie keine verbalen Gegenargumente mehr hatten, sondern halt zu den Steinen gegriffen haben und haben ihn getötet. Aber jeder hatte den Eindruck, hier ist irgendwie Weisheit Gottes am Werk. So, nun habe ich hier noch einen kleinen Satz darunter stehen. Weisheit hat immer die Hintergrundbeleuchtung der Gottesfurcht. Vielleicht muss ich noch 2, 3 Sätze mehr sagen. Die Frage ist, wie definieren wir überhaupt Weisheit? Wayne Grudem hat eine interessante Formulierung. Er schreibt in seiner Dogmatik, Weisheit, im Blick auf Gott schreibt er das, weil Gott weise ist, er hat die besten Ziele und die besten Wege, um diese Ziele zu erreichen. Das gefällt mir sehr.
also im Blick auf Gott, ja. Aber wenn Weisheit abfärbt, Wort der Weisheit, dann geht es auch darum, dass wir für einen Menschen, etwa in einem Gespräch, im seelsorgerlichen Gespräch, das beste Ziel sehen und eine Idee haben, wie man dahin kommt. Diese Definition grenzt nämlich ein bisschen ab. Ja, es geht in unserer Welt ist Weisheit ein ganz schwammiger Begriff. Und wer etwa die Sprüche liest, der wird merken, und das habe ich hier in diesem Satz ein bisschen aufgenommen, die Hintergrundbeleuchtung, also Sprüche ist es so formuliert, der Weisheit Anfang ist, dass ein Mensch Gott fürchtet. Das Buch Sprüche ist im Großen und Ganzen ein ausgesprochen horizontales Buch. Ja, es geht also um das Zusammenleben von Menschen und Mann und Frau und Waage und Gewicht und Nachbar und alles Mögliche. Also es ist ein ganz horizontales Buch. Aber was da drin geschrieben ist, ist sozusagen auf dem Hintergrund, es gibt Gott und richtig und falsch und die richtigen Ziele und die falschen Ziele leiten sich von Gott her ab. Deshalb gibt es keine Weisheit, keine letzte Weisheit, die Gott ausblendet. Weil wer Gott nicht kennt, kennt auch das beste Ziel nicht. Deshalb gibt es kluge Menschen, manchmal auch Gerissene, die sehr elegant durch das Leben kommen. Aber sie sind nicht weise. In Gottes Augen, im Neuen Testament, ja, gibt es dieses schöne Gleichnis vom reichen Kornbauer, da sagt Jesus, das ist ein Narr. Weil er das Wichtigste, erfolgreich ohne Ende, aber das wichtigste Ziel hat er nicht im Blick, nämlich, dass ein Mensch bei Gott ankommt. Deshalb ist er nicht weiser. Also das heißt, bei aller Weisheit, beim Wort der Weisheit, ist im Hintergrund, auch wenn es um profane Dinge geht, ja, wie Menschen zusammenleben, wie vielleicht Generationen zusammenleben, im Hintergrund wissen wir immer, die letzte Weisheit gründet sich auf das, was Gott gesprochen hat. Also das Wort der Weisheit ist immer hinterlegt vom allweisen Gott und von dem, was er gesagt hat. Also das Wort der Weisheit, dass wir mit dem uns Gott beschenken mag, wenn es besonders schwierige Situationen gibt. Und das kann verteilt sein auf viele Leute und kann auch, wie wir das eine Zeit lang jedenfalls erlebt haben, sich auch ein bisschen konzentrieren bei einem Menschen, für den das irgendwie ganz besonders ist. Zugetroffen hat. Wort der Erkenntnis. Hier geht es ein bisschen stärker um die Fähigkeit, Offenbarung zu verstehen. Also ich muss das mal trennen. Die Erkenntnis ist das eine und das Wort der Erkenntnis ist das andere. Wir haben das ja ein paar Mal in der Heiligen Schrift, ja, dass irgendwie so Sachverhalte beschrieben werden und von diesem Sachverhalt leitet sich die Rede davon ab. Ja, wir kennen den, der am Kreuz gestorben ist und deshalb gibt es ein Wort vom Kreuz. Und es gibt Erkenntnis Gottes und seines Willens und wenn man das erkannt hat, dann kann man Worte von dieser Erkenntnis sprechen. Das heißt also, am Anfang steht es, dass wir irgendwie Dinge verstanden haben. Deshalb, ich habe das hier unten mal geschrieben, ja, Lehre und Predigt sind wenigstens teilweise Wort der Erkenntnis. Also es geht nicht ohne, jemand, der hier hinter die Kanzel steigt, muss irgendwie Dinge verstanden haben, die von Gott zu uns gesprochen worden sind. Und muss sie irgendwie so auch aufbereiten können, dass er darüber sprechen kann. Also, ich lese mal den ganzen Satz. Erkenntnis in diesem Sinn ist die Fähigkeit, die Offenbarung Gottes zu verstehen, die für den natürlichen Menschen verschlossen ist. Das Wort der Erkenntnis ist die Vermittlung dieser Wahrheiten. Lehre und Predigt sind wenigstens teilweise Wort der Erkenntnis. Also im Hintergrund steht das Verstehen der Dinge, die Gott mitgeteilt hat. Ich bin ja nun ein Kind unserer Bewegung und weiß sehr wohl, dass Brüdergemeinden schon auch ein Faible hatten für Erkenntnis und auch für bestimmte Erkenntnisse. Und sie zu teilen und zu haben, galt schon als ein gewisser Stand. Erkenntnis allein wird in der Heiligen Schrift nie als besonderer Wert beschrieben. Er wird zum Wert, wenn wir daraus Worte machen, die anderen weiterhelfen. Wenn es andere erbaut, wenn es Klarheit im Kopf schafft, wenn es das Leben zu sortieren hilft, Schwerpunkte zu ordnen und zu finden hilft, dann wird es wirklich ein Wert. Aber einfach viel verstanden zu haben und damit auch ein bisschen vielleicht zu prahlen, das ist wirklich noch kein Wert an sich bei Gott. Aber damit zu arbeiten, das durchaus. So, wir gehen mal zum dritten Paket, zum dritten Wort in diesem ersten Paket, Gaben des Wortes. Weissagung, prophetische Rede. Das ist ein etwas schwieriger Begriff. Und ich vermute, wenn ihr irgendwo was nachschlagen würdet, das könnte sein, dass ihr ziemlich unterschiedliche Anmerkungen dazu findet. Und das mag damit zusammenhängen, dass es, so jedenfalls mein Verständnis, in der Geschichte des Neuen Testaments auch, dass diese Begrifflichkeit unterschiedliche Bedeutungen hat. Und ich will das einfach mal so ein bisschen vorstellen, wie sich das wie es meine Erkenntnis ist, ja, um mal den letzten Terminus aufzugreifen. Also, Weissagung, prophetische Rede. Das ist vielleicht sozusagen das unmittelbarste Verständnis, die Offenbarung heilsgeschichtlich neuer Wahrheiten beinhalten. Das merken wir im Neuen Testament. Ich weiß nicht, ob das über alle Apostel verteilt war, aber wir merken es auf jeden Fall bei Paulus, dass er Offenbarungen hat, die bis dahin in dieser detaillierten Form noch nicht bekannt waren. Also wirklich erstmalig und wahrscheinlich auch einmalig bestimmte Wahrheiten offenbaren. Haben zum Teil auch Propheten des Alten Testaments gemacht, ja, die also zumindest in Teilen ihrer Prophetie nach vorn geschaut haben. Und manche von ihnen haben auch Dinge beschrieben, wo man sonnenklar sagen kann, das hat vor ihnen noch keiner gesehen. Also wenn Daniel etwa von der doppelten Auferstehung zum ewigen Leben und zum ewigen Gericht schreibt, dann kann man also blättern ohne Ende, was man vorher will. Man wird nichts finden, was in dieser Klarheit zu dem Thema schon mal gesagt worden ist. Also da hat ein Prophet eine Offenbarung bekommen, das Menschen kundzutun. Und das findet sich auch im Neuen Testament. Ich habe hier geschrieben, selten. Ich habe vorhin gesagt, ich weiß nicht mal, ob das für alle Apostel in dem Sinne zutreffend ist. Für Johannes auf jeden Fall, in der Offenbarung. Ja. Vielleicht auch bei Petrus, hatte ich den Eindruck. Also was er in seinen Briefen schreibt, da kommt mir auch manches vor, wie als sei das schon auch Offenbarung. Aber das ist keinesfalls etwa die einzige Bedeutung. Eine zweite Bedeutung, ich habe es mal so genannt, die Erklärung offenbarter, aber nicht oder nur teilweise zugänglicher Wahrheiten. Und ich habe hier mal einen kleinen Texthinweis und auch noch einen Begriff, will ich erklären. Wir müssen uns das mal so vorstellen. Die Apostel, und jetzt rede ich mal von den frühen Aposteln und auch anderen Predigern, die unterwegs waren, die hatten kein neues Testament in der Hand. Oder noch ein bisschen verrückter, es waren Pfingsten Leute in Jerusalem, die haben eine Predigt gehört, vielleicht noch ein paar Sätze mehr, die uns nicht überliefert sind. Dann sind sie irgendwie in den ganzen Mittelmeerraum gezogen und haben irgendwie von Jesus weitergeredet. Und hatten keine Bibel in der Hand. Vielleicht hatten sie, könnte sein, dass Petrus, also üblicherweise sind ja die Predigtnotizen, die wir in der Heiligen Schrift haben, eher eine Zusammenfassung als eine komplette Predigt. Es könnte sein, dass Petrus noch ein bisschen mehr erzählt hat. Und selbst wenn er fünfmal so viel erzählt hat, wie wir im Text haben, ist das irgendwie ein sehr überschaubares Volumen. Und mit diesem Wissen fahren die, gehen die, reiten, keine Ahnung, wie immer auch, irgendwie in den ganzen Mittelmeerraum und dann reden sie von Jesus. Was haben die in der Hand? Die haben allemal die Möglichkeit, sich kolossal zu verplappern. Und ich glaube wirklich, dass Gottes Geist ihnen geholfen hat, sagen, Wahrheiten, die zwar irgendwie schon im Raum standen, aber die für sie nicht ohne weiteres zugänglich waren, dass die irgendwie mit parallelem Inhalt da und dort verkündigt worden sind. Das hat ja ein paar Jahrzehnte gedauert, bis schriftliche Dokumente da waren, von denen man sozusagen, die man weitergeben konnte, die man lesen konnte. Und ich glaube wirklich, dass es Gottes Geist war, der dafür gesorgt hat, dass eine Kirche mit einer Lehre, ja, ein Glaube, ein Taufe, ein Gott und Vater, haben wir im Epheserbrief. Apostelgeschichte 15, 32, und Judas und Silas, das ist also dieser Zusammenhang mit dem Apostelkonzil, die auch selbst Propheten waren. Silas, ja, also gar keiner der engeren Apostelmannschaft, aber es waren Propheten und ich glaube wirklich Propheten in diesem Sinn, dass Gott ihnen Wahrheiten, die kein Geheimnis mehr waren, die waren nicht mehr unter der Decke, aber sie waren nicht überall jedem zugänglich, dass er das ihnen gegeben hat und dass sie die Wahrheit sagen konnten. Und ich habe hier noch ein Wort stehen, Pioniersituation. Es geschehen merkwürdige Dinge in der Welt. Ich hatte es dieser Tage schon mal erwähnt, wenn ich unterwegs bin, ich höre öfters mal so ein Hörbuch von Open Doors, Im Angesicht des Todes heißt das. Da erscheint Muslimen Jesus mehrfach im Traum. Und die bekehren sich. Und die fangen an, haben noch nicht mal eine Bibel in der Hand, irgendwie Gleichgesinnte zu suchen. Sie fangen an, von Jesus zu reden. Die haben selber noch keine einzige Predigt gehört. Haben noch keine Bibel in der Hand. Und sie fangen an, mit Jesus zu leben, andere zu finden und zu suchen und zu finden und auch zu unterweisen, wie sie mit Jesus leben sollen. Also es gibt Situationen, da reden Menschen nahezu bei Null los. Und ich glaube wirklich, dass es sowas gibt wie eben eine Weissagung, prophetische Rede, die nicht intellektuell gesichert ist, sondern wo Gott Menschen beeinflusst, dass sie das Richtige sagen. Das können wir für uns in der Form nicht in Anspruch nehmen, ja, weil wir alle Voraussetzungen haben, also mehr zu kennen und mehr zu verstehen. Also das ist kein Freibrief für Faulheit, das muss ich also zurücklehnen und sagen, das kann Gott ja auch so machen. Aber in bestimmten Situationen tut er Dinge, die sind gar nicht regelhaft und die sind nicht typisch für die Kirchengeschichte, aber sie sind erforderlich, um an bestimmten Stellen sozusagen dem Irrtum zu wehren. So, und dann kommt drittens, das ist die üblichste Form, in dieser Form wird auch im Neuen Testament schon davon gesprochen. Die Rede über göttliche Wahrheiten und ihre Anwendung auf die Situationen des Lebens. Und am gescheitesten ist es, wenn man hier einmal in das Neue Testament schaut, und zwar 1. Korinther 14. Ich erzähle das einfach mal. Also 1. Korinther 14 ist ein Kapitel, also Kapitel 12, ne, haben wir ja gelesen. Der gibt Gott, wird beschrieben, welche Gaben Gott gibt, und da gibt es viele Anweisungen, dass man sich also gegenseitig da nicht groß und klein empfindet und dass besonders die unauffälligen Dinge auch besonders gewürdigt werden müssen, also eine Menge Hinweise. Und dann kommt Kapitel 13, dieser große Text, dass die Liebe das verbindende Element ist, Und dann, Kapitel 40, gibt es eine Auseinandersetzung, eine Debatte im Blick auf zwei Gaben, die von ihrem Typ her sehr unterschiedlich sind. Die eine Gabe ist eben hier Weissagung, prophetische Rede, und die andere ist die Zungenrede. Und sozusagen Paulus argumentiert hin und her, beschreibt sozusagen den Wert dieser Gaben und wägt das ein bisschen ab. Mit einem sehr deutlichen Plädoyer für diese Gabe, ja, also Weissagung. Und nebenbei fällt ab, also das ist wirklich nicht der Gegenstand des Textes, das fällt irgendwie nebenbei vom Tisch runter, was er denn überhaupt unter Weissagung versteht. Und ich habe das mal hier unten in diese in diesen Text ein bisschen reingeschrieben, da kann man also bestimmte Begrifflichkeiten finden und dann merkt man, das ist eigentlich das, was wir in jeder Predigt und jeder Bibelstunde machen. Und ich lese mal, also 1. Korinther 14, da steht im Vers 3, wer aber weissagt, redet zu den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Also es gibt eine Anwendung des Wortes Gottes, aus klaren, offenbarten, vorliegenden Wahrheiten, die ein Mensch, der eine Kinderstunde hält, ja, und eine Jugendstunde und eine Andacht am Tisch, das ist genau dasselbe, ist völlig egal, vor welchem Publikum und in welchem Rahmen. Das ist, wir gehen davon aus, ja, wir erklären Gottes Wort und gehen davon aus, es ist nicht nur sozusagen Geräusch, was wir machen, sondern es liegt darin, Gottes Kraft, die in den Herzen von Menschen Wirkungen hervorbringt. Und deshalb Weissagung. Also Erbauung, Ermahnung, Tröstung, Vers 3. Vers 19, ein bisschen weiter hinten, sagt Paulus, aber in der Gemeinde will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise. Also für ihn ist Weissagung, Unterweisung. Er erklärt Dinge, wie man Schüler in einem Unterricht unterrichtet und hat das Ziel, also seinen Hörern, der Gemeinde, die zusammen ist, darzulegen, wie sich manche Dinge verhalten. Oder Vers 24, wenn das passiert, wenn aber alle weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt da rein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Er hat den Eindruck, also weil er den Eindruck hat, Gott ist in ihrer Mitte, also auch die Erklärung des Evangeliums, ja, dass ein Mensch versteht, dass die reden, als würden sie mich kennen, als würden sie in mein Herz schauen. Und ich weiß nicht, wer Evangelium verkündigt, Michael, du kennst das auch. Ich habe das auch schon ein paar Mal erlebt, dass dann irgendwie gesagt worden ist, also um die Ecke, wer hat denn dem von mir erzählt? Ich habe überhaupt nichts gewusst. Aber es trifft das Leben manchmal so, dass man sich bei Gott bedanken kann, dass er irgendwie Worte gebraucht, die Menschen wirklich berühren und zu einer Besinnung und Umkehr bringen. Also, Weissagung, prophetische Rede, das Auslegen des Wortes Gottes in die Situation, Unterweisung, Ermutigung, Erklärung des Evangeliums. Also einfach die Arbeit mit Gottes Wort, auf welcher Ebene auch immer. So, dann gehen wir mal zu dem zweiten Paket, also ich werde nicht über jedes so lang reden. Unterscheidung der Geister. Das ist die Fähigkeit zu unterscheiden, aus welcher Quelle eine Botschaft kommt. Wir können meines Erachtens nicht die Geister unterscheiden, im Sinne, dass wir sozusagen Zugriff hätten, einen Indikator hätten, der bestimmte Geister feststellen kann, das ist eher im okkulten Bereich zu finden, sondern wir nehmen die Wirkung wahr, die von ihnen ausgeht und können das einordnen. Unterscheidung der Geister. Und dass das nötig ist, dass lehrt uns die Heilige Schrift an einer ganzen Reihe von Stellen. Ich habe mal 2 aufgeschrieben, aber die sind wahrhaftig nicht alle. Das ist den Aposteln, also aus der frühesten Zeit bewusst, dass da, wo Gottes Geist wirkt, auch satanische Kräfte am Werk sind. Raffiniert, boshaft, oft mit einem Schein von Frömmigkeit, christlich verbrämt, manchmal sogar mit ähnlichen Vokabeln. 1. Johannes 4, Vers 1. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister. Also auch hier nochmal. Ich kann es nur so verstehen, ich wüsste nicht, wie man es anders deuten soll. Wir haben keinen Geisterindikator, sondern wir können nur die Wirkungen wahrnehmen. Also wenn jemand etwas, das macht er dann übrigens auch in Vers 2, dass er das erklärt, wo man das sehen kann. Also glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Und dann macht er das einem Beispiel deutlich, Vers 2. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Also er nennt hier Indizien, an denen man den richtigen und falschen Geist erkennt. Und sagt, wenn Leute sagen, jawohl, Jesus war ganz Mensch, dann ist er richtig. Wenn er irgendeine Idee hat, die Menschlichkeit Jesu zu leugnen, und da gibt es x Varianten, und seit der frühesten Kindheit, dass man irgendwie nicht glauben konnte, aus welchen Gründen auch immer, aus verschiedenen Gründen, ja, dass man also nicht denken konnte, dass Gott Mensch wird, also in diese Gestalt. Oder man hat geglaubt, er sei bei der Taufe in den Menschen Jesus eingetreten und von da an Gottes Sohn und habe ihn vor dem Kreuz wieder verlassen und so weiter. X Varianten. Und Johannes sagt, wer solches Zeug erzählt, der wird von einem Geist geritten, der nicht der Heilige Geist ist. Der Geist Gottes wird immer sagen, ja, Jesus war ganz Mensch. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Also er macht das sozusagen an einem Redebeispiel fest und sagt, da wisst ihr, welcher Geist am Werk ist. Oder 1. Timotheus 4, 1, folgende, das ist wieder auch Sünde. Also diese Verführung, die kommt halt nie grobschlächtig daher, sondern die kommt immer irgendwie ein bisschen, ja, frommelnd daher. Manchmal sogar mit dem Anschein gehobener Frömmigkeit, wie hier in diesem Text. 1. Timotheus 4. Der Geist aber sagt, Vers 1, ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden und so weiter. Ne? Also sie sind dann durch Dämonen beeinflusst, stehen aber irgendwie auf der Kanzel und unter weisen Christen. Und dann kommt wieder so ein Indiz, was erzählen die denn? Vers 3, die verbieten zu heiraten und gebieten sich von Speisen zu enthalten. Die kommen also mit dem Anschein einer gesteigerten Frömmigkeit daher. Wer es ganz ernst meint, lebt zölibatär. Da isst kein Schweinefleisch, trinkt kein Kaffee, kein Alkohol. Ja, alles, gab es alles in unserer Geschichte. Ist alles noch gegenwärtig. Den Anschein einer gehobenen Frömmigkeit. Und dann kommt Paulus und sagt, so ein Käse. Ja, sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat zur Annahme, mit Danksagung. Für die, welche glauben, hat Gott alles gemacht, dass wir das nutzen und genießen. Aber dann treten Leute auf und tun so, als sei es ganz besonders heilig, wenn man das nicht isst und jenes nicht isst und kein Fleisch und was weiß ich. Damit tut man Gott keinen Gefallen. Ich habe hier noch einen Satz drunter stehen. Unterscheidung der Geister. Im Detail kann das eine schwierige Geschichte sein. Michael wird sich noch erinnern, es gab in der DDR-Zeit mal so eine angebliche Prophetin, die Botschaften, direkte Boten meinte die, und so aufgetreten ist, als habe sie direkte Botschaften von Gott. Hat sich herausgestellt, war alles erstunken und erlogen, war überhaupt nichts. Aber es hat eine ganze Zeit gedauert. Also manche sind vor Ehrfurcht fast zusammengesunken. Gott redet direkt. Und es hat nicht lange gedauert und haben andere gesagt, es gibt bestimmte Indizien, das kann nicht von Gott sein. Also den falschen Geist zu entlarven, ist nicht immer nur einfach. Man macht sich auch nicht immer nur Freunde. Und ich habe noch eine zweite Linie dazu gezogen. Dazu gehört auch die Unterscheidung, ob jemand mit falschen Motiven arbeitet. Wie Simon in Apostelgeschichte 8. Ja? Der hatte sich bekehrt, hat gesehen, was der Apostel Petrus getan hat, wie er gewirkt hat, also Zeichen er getan hat, und hat ihm Geld angeboten, weil er das auch gerne, er würde auch gerne so spektakuläre Sachen machen. Und also was Petrus ihm dann sagt, das ist überhaupt nicht nett. Dein Geldfahrer sandt dir ins Verderben. Also der kanzelt ihn ab, weil das Motiv so schräg war. Von daher kommt also der Fachbegriff Simonie, Ämterkauf. Also es ist ein uralter Begriff, der sich auf diesen Simon gründet. NN. Dahinter steht ein Richtername, den ich aber nicht sagen werde. Wir haben voriges Jahr einem Mann in unserer Gemeinde Redeverbot erteilt. Das ist eine ziemlich grobe Keule. Und es hat sehr lange gedauert, bis wir sie herausgeholt haben. Aber der Grund ist, dass ihn die Menschen überhaupt nicht interessieren. Für ihn war die Gemeinde lediglich eine Bühne. Das merkt man auch nicht am ersten und zweiten und dritten Tag. Aber es hat am Ende mehr, obwohl er viele richtige Dinge gesagt hat, einfach wie er mit Menschen umgegangen ist und was man von ihm erlebt hat, wenn es keine offizielle Veranstaltung war. Das hat gezeigt, an den Geschwistern, an denen, die ihm zuhören, ist er überhaupt nicht interessiert. Er hat nur sozusagen die Plattform geliebt. Das geht einfach nicht. Und mit diesem Verbot ist er nie wiedergekommen. Das spricht auch für sich. Wir haben ihm sehr deutlich gesagt, du kannst weitermachen unter bestimmten Bedingungen, wenn du dich stellst und wenn du es zulässt, dass du gespiegelt wirst. Ja, dass es also Männer gibt, die das Recht haben, mit dir zu reden. Das hat er strikt abgelehnt und ist nie wiedergekommen. Das ist schon auch eine Botschaft. Und wir sind heute noch der Überzeugung, wir haben richtig gehandelt. Die Gemeinde ist kein Ort, wo jemand einfach sozusagen sich austoben kann, wie es ihm gerade passt. Unterscheidung der Geister. Also der Theologie, ja, der Lehre, die in einem Menschen arbeitet und die er vermittelt, aber eben auch durchaus sozusagen die Motive, die Haltungen, ja, die eben auch schlecht sein können, also auffällig schlecht, die sind bei keinem von uns nur edel. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Manchmal sind die ganz redlichen Motive und Absichten und die ein bisschen verbogenen und egoistischen, die liegen manchmal also so Millimeter nebeneinander. Wir sind eher kernfaul als kernheilig. Und deshalb ist das auch nicht alles nur gut. Aber es ist manchmal so auffällig schräg, dass das einfach nicht bleiben kann. Unterscheidung der Geister. Vorstehen und leiten. Er hat also vorwiegend mit dem Dienst von Leitern zu tun, Älteste, Diakone und natürlich sozusagen unter diesem Dach auch alles andere, was zu leiten ist. Das ist, es gibt in einem normalen Gemeindeleben gibt es allerhand zu leiten. Ja, also das hat mit Musik zu tun, mit jede Gruppe braucht irgendeinen Kopf. Es muss vieles organisiert werden und je größer der Laden ist, umso mehr muss passieren. Also wir sind also 170 Geschwister ungefähr, wir haben ein ziemlich wildes Organigramm und eine Internetplattform, wo vieles geregelt wird und nachzulesen ist, wer wofür und wann zuständig ist. So, ist einfach so. Und dann in diesem Zusammenhang, also das ist jetzt Römertext, ne? Kapitel 12, Vers 8, da ist in diesem Zusammenhang ist nur ein einziges Kriterium genannt. Also wer vorsteht, der soll das mit Fleiß tun. Und es gibt wirklich viele Älteste, die sind, also das sind wirklich außerordentlich fleißige Leute. Ich habe kürzlich bei jemand gewohnt, das hat mir also schon sehr viel Respekt abgenötigt, wie er seinen Tag strukturiert. Sehr verantwortungsvoller Job, der ist in einer Firma, die bauen die Straßen für Walzwerke, also auf denen das Eisen da, das glühende Eisen hin und her rollt und vertreibt die weltweit und ist Ältester einer Gemeinde. Also das hat mich sehr beeindruckt, wie er diese verantwortungsvollen Aufgaben zusammenkriegt. Also mit Fleiß. Und ich will zwei Gründe nennen, warum das so ist. Oder warum das ohne überhaupt nicht geht. Also ein Mensch, der kein Arbeiter ist, ist ungeeignet für Leitungsverantwortung in geistlicher Hinsicht. Das ist wirklich so. Wer zu Hause ein fauler Strick ist, ist ungeeignet, in der Gemeinde Verantwortung zu übernehmen. Es gibt zwei Gründe. Der eine ist ganz, ganz banal. Die Leute, die Gemeindeverantwortung, die geeignet sind, Verantwortung wahrzunehmen, sind üblicherweise auch geeignet und begehrt, in Firmen Verantwortung wahrzunehmen. Wir haben einen jungen Mann, den wir demnächst auch zu einigen Prozent anstellen wollen. Der arbeitet bei Borsig und hat das beantragt. Und sein Chef sagte, ich mache alles mit, Hauptsache du bleibst. Das spricht für ihn. Das spricht sehr für ihn. So einen Mann können wir auch gebrauchen. Und dann sind es oft noch Leute, die haben Familie. Ja, das sind also Multifunktionäre. Gemeinde, Familie, Beruf. Und das geht nur parallel zu handeln, wenn das wirklich fleißige Leute sind. Und der andere Grund, der hat gar nichts mit der Menge der Aufgaben zu tun, der hat mit Gott zu tun. Weil Gott sich immer vom ersten Blatt der Bibel an als Arbeiter darstellt. Gott ist tätig, er schafft, ja, er ist kreativ, er schafft und er erhält, ja, er hat Arbeit mit Sünde. Gott erscheint immer als tätig, als kreativ. Deshalb ist es logisch, dass Fleiß ein Kriterium ist, dass ein Mensch sozusagen irgendwie auch ein bisschen in Echo dieses arbeitenden Gottes ist. Steht hier im Alten Testament, ja? Du hast mir Mühe gemacht mit deinen Sünden, Arbeit gemacht. Und wenn wir den Herrn angucken, dann merken wir das ja auch, ja? Das hat ihm Arbeit gemacht. Und dass er sein Volk trägt und erhält, dass er den Heiligen Geist schickt, dass er die Schöpfung erhält, Gott ist ein Arbeiter. Immer tätig. Und das ist ein himmelweiter Unterschied, auch zu vielen heidnischen Religionen. Also, ich habe vermutlich noch nie einen schlanken Buddha gesehen. Buddha ist immer dick, weil er faul ist. Und bin eher ehrlich. Das, üblicherweise ist es so, wer in der religiösen Hierarchie ganz weit oben ist, wird bedient. Je höher, umso intensiver, selbstverständlicher das Recht, bedient zu werden. Gott dagegen stellt sich immer als Arbeiter vor, als tätig. Und deshalb kann Paulus sagen, ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Und das ist ein Ausweis, ja, das ist durchaus ein Ausweis. So, dann will ich gerne noch mal auf eine Kleinigkeit hinweisen. Das ist natürlich ein großes Thema, aber ich will das mal mit zwei ganz kleinen Begriffen noch beschreiben. Was Segen und Not in einem sein kann. Ein Mensch, dem Gaben anvertraut sind, der verwaltet sie. Petrus schreibt das mal, dass er sich wünscht, dass die Christen gute Verwalter der anvertrauten Gaben sind. Und es gibt Leiter, die sind Verwalter und also ich würde viele Namen nennen können von treuen, selbstlosen Männern, die über Jahrzehnte ihren Gemeinden gedient haben. Und ich meine damit einfach Verwalter, das ist nicht wertend. Das sind oft Männer, die einfach einen Ist-Zustand übernommen haben und den einfach treu weiterführen. Das ist überhaupt nicht verwerflich, aber es ist langfristig durchaus, kann das ein Problem werden. Und ohne es selber zu merken, stellt euch vor, das würde über 60 Jahre passieren, 80 Jahre, dann kann eine Gemeinde ein Museum werden, man merkt das gar nicht so richtig. Es braucht also immer wieder bestimmte Eingriffe, um eine Mannschaft so zu führen, dass sie heute sprachfähig ist, dass sie heute irgendwie als relevant wahrgenommen wird, dass sie eine Botschaft hat, die den Menschen im Jahr 2019 auch angeht. Und es braucht gewisse, ich habe das mal so geschrieben, Strategen und Visionäre, die also auch mal Schritte nach vorn gehen, mal Ideen haben, die man bisher noch nicht gedacht hat und getan hat. Und auch mal einen Versuch wagen. Wenn man nur die eine Sorte hat, bleibt der Laden stehen. Wenn man nur die andere hat, ist man nur am Experimentieren. Es ist beides nichts wirklich, womit man gut leben kann. Und es ist gut, es ist wirklich auch eine Gnade von Gott, wenn sich das ein bisschen ergänzt. Und Leute, die irgendwie mal nach vorn gehen wollen und andere, die auch mal vorsichtig das Bremspedal bedienen, dass die sich irgendwie brüderlich ergänzen und verständigen. Und es ist gut, wenn eine Gemeinde von beiden Typen was hat. Vielleicht noch ein kurzer Begriff hier. Ach nee, doch noch eine Folie. Ermahnen. Das kommt im Neuen Testament ziemlich häufig vor. Und ich habe ja geschrieben, es ist ein ambivalenter Begriff. Er wird auch unterschiedlich wiedergegeben. Manchmal mit ermahnen, manchmal mit ermuntern. Und es ist das gleiche Wort. Man versteht es am besten, wenn man vom Ziel her denkt. Es geht also nicht so sehr darum, dass eine beobachtete, kritikwürdige Sache, dass die mal ausgesprochen wird, sondern es geht darum, dass es besser weitergeht. Das ist immer das Ziel. Und das kann so sein, dass es wirklich mal eine Ermahnung ist. So geht das einfach nicht. Und es kann so sein, dass einem Menschen auf die Schulter geklopft wird und gesagt wird, Mann, war doch für den ersten Versuch ganz ordentlich. Mach mal weiter. Das wird noch. Ja, also beides hat das Ziel, es geht besser weiter. Und es gehört irgendwie zur Weisheit, der Ermahnung dazu, dass man das findet, was in der Situation passend ist. Es gibt so ein bisschen eine Faustregel. Man muss durchaus mehrfach ermuntert haben, um sich das Recht zu erwerben, auch ernsthaft ermahnen zu können. Wer nur sozusagen beobachtete Kritik ausspricht, kann zwar Recht haben, aber er wird im Laufe der Zeit nicht mehr gehört. Es reicht nicht, nur zu meckern. Das nimmt irgendwann niemand mehr ernst. Deshalb muss man es trainieren. Ja? Also die erkennbar andere fördern wollten, die haben auch das Recht, mal zu sagen, also an der Stelle bist du ein bisschen über die Kante gehüpft. Das kann man dann also auch mal ausdrücken. Aber das ist kein Naturrecht, das man hat. Deshalb eine wichtige Tugend. So, letzte Kategorie, das habe ich einfach mal ein bisschen zusammengefasst. Das ist ein großes Thema. Dienen, Hilfe leisten, Barmherzigkeit. Das war das Markenzeichen der frühen Christenheit und ich könnte also endlos lange darüber reden. Endlos nicht, aber jedenfalls lange. Weil das ist das, was das Römische Reich umgekrempelt hat. Dass die Christen eine andere Wertvorstellung haben vom Menschen. In der griechisch-römischen Welt zählte ein Leben überhaupt nichts. Es hatte überhaupt keinen Wert. Also in den Arenen sind tausende Menschen einfach zum Spaß abgeschlachtet worden. Man hat Kinder, Mädchen mehrheitlich, einfach ausgesetzt, hat sie getötet oder hat sie für Opferzwecke verkauft. Da hat sich kein Mensch Gedanken gemacht. Das war völlig normal, völlig normal. Der Mensch hatte keinen Wert. Und dass wir so einen Satz im Grundgesetz haben, die Würde des Menschen ist unantastbar. Die kommt aus keiner heidnischen Religion, die kommt auch nicht aus dem Humanismus, die kommt aus dem christlichen, biblischen Menschenbild. Dort hat es seinen Sitz. Der Mensch hat einen Wert als Mädchen, als Säugling, als Rentner, als Kranker, als Behinderter, weil er ein Mensch ist und weil er im Bild Gottes geschaffen ist. Deshalb ist er wertvoll. Es gibt keinen anderen Grund, warum der Mensch schutzwürdig sein soll, als dass er im Bild Gottes geschaffen ist, weil er ein Mensch ist. So, nun ist, das geht nur alles so vieles zurück. Also ja, die Bibelausstellung, hattet ihr die nicht schon mal? Also das ist wunderschön dargelegt, wie die christliche Botschaft eben sozusagen die Linie der Barmherzigkeit in das Volk transportiert hat. Ich will das nur kurz beschreiben. Seit ungefähr 130 Jahren gibt es eine Bewegung, die ist veranlasst worden, zuerst durch Industrialisierung und eben auch durch die Wanderungsbewegungen von Familien, also die auseinandergerissen worden sind. Man ist der Arbeit hinterhergezogen, aber hat seine alten Eltern nicht mitnehmen können. Seitdem, also Ende 19. Jahrhundert, sind bestimmte Funktionen zur Pflicht gemacht worden, die bis dahin typische Familienfunktionen waren, die also Menschen sich gegenseitig gewährt haben. 1889 trat das Invaliditäts- und Alterssicherungsgesetz in Kraft. 1883, ein bisschen davor schon, Gesetz zur Krankenversicherung als Pflichtversicherung. Und ich könnte das jetzt also endlos noch ausdehnen. Es gibt also viele, viele, viele Stationen, wo immer ein bisschen mehr sozusagen in die Hände des Staates oder irgendwie vom Staat beauftragter Organe und Organisationen gewandert ist. Das muss man auch nicht beklagen, dass es so ist. Es ist wirklich gut, dass vieles gut organisiert ist. Manche sind ein bisschen übergeregelt, da kann man sich auch wieder dran stören, aber im Prinzip ist das alles okay. Und man könnte manchmal fragen, was haben wir denn überhaupt noch für Nischen, in denen wir Barmherzigkeit üben? Und ich will einfach mal ein paar Dinge nennen, die ich so beobachte. Ich fange mal ganz simpel an. Ganz einfach Interesse an Menschen. Wir leben in einer merkwürdig gesichtslosen Zeit. Also es sind viele Menschen auf einem Haufen, aber Nähe zueinander ist nahezu unüblich. Wir haben ein paar Nachbarn noch mit. Wir haben dieses Jahr im Frühjahr, das erste Mal in der Ecke, wo ich wohne auf dem Dorf, ja, also so eine Siedlung, vielleicht 15 Häuser. Wir haben einfach mal einen Abend Nachbarschaftsgrillen gemacht und haben lange, lange, lange mit allen möglichen Leuten geredet. So lange haben wir noch nie mit Nachbarn geredet. Und es ist hochinteressant, wie leicht man in die Nähe auch der Herzen von Menschen kommt, wenn man sich einfach mal Zeit nimmt, mit ihnen zu reden. Das muss nicht unbedingt mit einer Bibel sein, es kann auch mit einer Flasche Bier anfangen. Dass man einfach erstmal anfängt zu reden überhaupt. Also Interesse an Menschen ist ein höheres Gut als 1000 gedruckte Einladungen. Ist so. Oder Besucher. Unsere Zahnärztin, die inzwischen ist im Ruhestand, die hatte mal beide Arme gebrochen, war irgendwie der Semperober, war ausgerutscht, gestürzt, hat sich abgestützt und beide Arme gebrochen. So, wenn man beide Arme gleichzeitig in Gips hat, ist der Mensch ein relativ hilfloses Wesen. Und in der Zeit, ich habe mit meiner Frau gesagt, wir besuchen sie mal zu Hause. Und das hat nicht nur irgendwie die Tür zu einem Menschen geöffnet, das war viel mehr. Am Schluss hatte ich gesagt, haben Sie was dagegen? Die heißt auch Ebert, witzigerweise. Haben Sie was dagegen, wenn ich jetzt noch bete? Sehr gerne, sagt sie, sehr gerne. Also, es gibt so einfache Wege, auch den Menschen, der irgendwie ein bisschen beschädigt ist. Wir haben im Blaukreuzkreis eine der furchtbarsten Arbeiten, die wir überhaupt in der Gemeinde haben. Jeden Dienstagabend sitzen fast so viele Leute, wie heute Abend hier sind, zusammen. Das ist eine ganz tolle Arbeit. 3-4 Frauen in unserer Gemeinde machen Hospizarbeit, also betreuen Menschen oder unterstützen Menschen, die sozusagen pflegebedürftige Angehörige, die auf das Sterben hin unterwegs sind, aber das nicht mehr gut alleine hinkriegen, ein bisschen Unterstützung brauchen. Mit den Sterbenden, da ist das Evangelium irgendwie zu spät. Aber die Angehörigen, da gibt es Gesprächsebenen, einsame Menschen. Also da gibt es wirklich vieles, was man bedenken und tun kann. Oh, ich bin ein bisschen spät. Aber ich will noch einen kurzen Gedanken. Kann man sich Gaben wünschen? Noch ein letzter Gedanke. Wir haben das gestern festgestellt, Gott ist irgendwie souverän, er teilt jedem aus, wie er will, haben wir gestern gelesen. 1. Korinther 12. Aber ich glaube, es gibt auch noch eine zweite Antwort. Ich glaube wirklich, dass man auch Wünsche haben kann, durchaus. Denn 1. Korinther 14, da sagt Paulus, strebt nach den größeren Gaben. Das heißt also, es gibt wirklich auch ein Ausschauhalten nach Gaben. So verstehe ich das wirklich. Und in diesem Zusammenhang, da sagt er wieder, also sucht besonders Gaben, ja, wo ihr andere Menschen dienen könnt. Unsere Neigung ist also ein bisschen irgendwie, natürlich irgendwie nach Gaben, kenne ich also auch aus meiner Jugend, die irgendwie ein bisschen auffälliger sind. Ja? Also niemand bemüht sich besonders intensiv um die Gabe der Barmherzigkeit. Die steht nicht so hoch auf dem Index. Aber andere schon. Und deshalb einfach mal so ein paar Kriterien. Keine Gaben, um aufzufallen, sondern zum Nutz von Menschen. Wenn jemand irgendwas will, wo einfach eben ein bisschen Wind machen kann, kann man vergessen. Oder auch Gaben, um Schaden durch Defizite abzuwenden. Wir haben vielleicht vor 4 Jahren, 5 Jahren, ich weiß gar nicht mehr genau, haben wir Älteste berufen. Und also es gab auch die Möglichkeit, ne, dass also da auch schriftlich irgendwie das kommentiert wird. Und da gab es ein paar Texte, wo man also gesagt hat, also bei dem Bruder fehlt das und beim anderen von den Ältestenkriterien fehlt das. Und wir haben das dann alles schon auch ernst genommen. Und dann auch den Geschwistern gesagt, lieben Leute, was ihr da bemerkt habt, ist zutreffend und ihr seid nicht die Ersten, die es gemerkt haben. Aber wir haben keine anderen. Wir haben keine 10x100% Leute. Sondern es gibt überall irgendwo Defizite. Und wenn ihr das wahrnehmt, dann seid die Ersten, die Gott bestürmen, dass er Defizite ausgleicht. Dass er alles gibt, was nötig ist, damit der Gemeinde gesund sein kann. Es gibt wirklich manchmal irgendwo Defizite, die man auch wahrnimmt. Und ich glaube, wir können den Herrn bitten, dass wir nicht irgendwie auffällig Mangel leiden und Schaden erleben. Oder dass wir um Gaben bitten, um bestimmte Ziele zu erreichen. Ja, also irgendwie, ich habe vorhin von so ein bisschen strategische Überlegungen. Ich glaube, das täte manchen Gemeinden gut, dass sie Leute haben, die einfach mal so ein bisschen ins Konzept denken und auch mal Ideen entwickeln, wie man Menschen erreicht, wie wir heute das Evangelium an Mann bringen. Also das sind aus meiner Sicht irgendwie Kriterien, die, glaube ich, redlich sind, mit denen man auch vor Gott treten kann und darum bitten kann, dass er gibt, was wir als Lücke empfinden. Also von daher, ich glaube wirklich, dass man auch an bestimmten Stellen das vom Herrn erbitten kann, dass er dafür sorgt, dass wir nicht an Mangel kranken. So, heute wollte ich kürzer machen, es ist doch wieder so lang geworden. Entschuldigung.